Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, ich hoffe, dass bei einigen von euch heute keine Schultraumata hochkommen. Wir werden nämlich heute über Physik sprechen. Aber nicht nur das, sondern auch über eine sehr spezielle, nämlich über Quantenphysik. Ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Und bevor ihr jetzt den Impuls verspüren solltet, direkt abzuschalten, wartet lieber noch einen ganz kurzen Moment, denn ihr werdet heute Sachen über unsere Realität erfahren, die hauen euch echt aus den Socken. Und erklären kann uns das nur eine Frau, die sogar schon ausgezeichnet dafür wurde, dass sie solche Themen nämlich genau so erklärt, dass man nicht abschalten will, sondern eher neugierig darauf wird. Und das ist Dr. Sabrina Patsch. Hallo Sabrina.
Hallo. Oh, das ist eine schöne Einführung schon.
Ja, findest
du? Gar kein Druck.
Naja, du hast ja Preise schon dafür bekommen.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich, ne? Du bist promovierte Physikerin, du warst beim Tagesspiegel, du arbeitest für die CT, also genau, für Deutschlands größte Computerzeitschrift. Du bist bei bei Science Slams bist du mit dabei. Ja. Du bist bei großen Wissenschafts-YouTube-Formaten schon aufgetreten, bei Jakob von Breaking Lab zum Beispiel oder auch bei Dr. Watson. Das heißt schon, also einerseits forschst du zwar sehr gerne an dem Thema, aber du hast auch Bock drauf, das zu erklären.
Ja, tatsächlich schon, weil ich bin einfach total begeistert von Quantenphysik. Ich finde das total spannend. Und mir ist es in meinem Leben einfach sehr oft passiert, beim Friseur oder sowas zum Beispiel, dass dann irgendwie Leute so Smalltalk machen und fragen, ja, und was machst du so, ne? Und dann so, ja, Quantenphysik. Und so, oh mein Gott. Und die Leute reagieren dann meistens so, oh, ich fand ja Physik immer total schwierig und ich habe das abgewählt und es war ja mal gar nichts für mich. Und da musst du ja total klug sein, um das zu verstehen. Und ich finde das, das soll zwar irgendwie schmeicheln, ich finde es aber auch irgendwie schade, weil das halt aus Physik so einen exklusiven Club irgendwie macht. Das klingt halt so, wie du musst halt irgendwie ganz besonders oder speziell oder komisch sein, um halt Physik zu verstehen und insbesondere um Quantenphysik zu verstehen. Und ich finde, das ist nicht so. Also ich finde, wenn man irgendwie einen guten Zugang dazu hat oder sich damit auseinandersetzt oder auch Interesse daran hat, sollte einfach jeder die Gelegenheit haben, irgendwie darüber auch sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Du, vielleicht haben viele Leute einfach irgendwie Big Bang Theory oder sowas im Hinterkopf, wo man da, wo so ein bisschen ja transportiert wird, dass das ein bisschen spezielles Völkchen ist, sozusagen, ne?
Ja, das auch. Also, ich glaube, das war zum Teil auch schon vor Big Bang Theory so. Da war es halt, ich glaube tatsächlich, seitdem ist es noch ein bisschen besser geworden sogar, weil die sind zwar alle ein bisschen komisch, aber die sind irgendwie auch nett. Und ja, irgendwie mag man die ja auch. Das heißt, das sind zwar Nerds, aber es sind ja irgendwie liebenswürdige Nerds. Die meisten zumindest.
Also. Ja, ja, ja.
Und ich glaube, seitdem ist es noch so ein bisschen, seitdem sind Leute ein bisschen neugieriger drauf geworden und haben nicht nur ein schlechtes Bild.
Ja. Naja, und vor allem, es ist halt unsere Realität. Also, ne, ist, glaube ich, was, worüber die meisten auch von euch wahrscheinlich sich vorher noch nie Gedanken gemacht haben, weil man ja einfach so vor sich hinlebt und die meisten Dinge einfach benutzt, wie man sie bewusst benutzt. Aber jetzt habe ich gerade schon gedacht, du fängst schon an zu erzählen, wo einem beim Friseur Quantenphysik begegnet vielleicht. Aber
nee, das nicht.
Aber wir kommen auf jeden Fall mit Sicherheit später noch dazu, also wo uns das im Alltag überhaupt alles begegnet. Weil ich mir zum Beispiel auch die Frage gestellt habe, warum können wir eigentlich nicht durch Wände gehen? Das ist so eigentlich, finde ich, so eine ganz berühmte Frage, obwohl es in der Quantenphysik ja theoretisch sogar eigentlich möglich ist, ne?
Ja, also ganz, ganz theoretisch, genau. Also ja, das ist ja der Tunneleffekt, den du meinst und den gibt es und der funktioniert auch, aber da geht es ja meistens eher darum, dass einzelne Teilchen Barrieren überwinden können, die sie theoretisch nach Regeln der klassischen Physik nicht überwinden könnten. Mhm. Und das ist so ein Wahrscheinlichkeitsding. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann dieses Teilchen durch diese Barriere durchdringen und das gilt halt, also für ein einziges Teilchen ist die Wahrscheinlichkeit schon, naja, gering. Es hängt ein bisschen vom Setting ab, also es passiert halt. Das heißt, es ist ja wirklich ein Effekt, der stattfindet.
In der,
das heißt,
so in der Sonne, glaube ich, ne? Vor allem eine Kernfusion.
Genau, genau. Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Auf der anderen Seite ist es da halt auch so, ich weiß die genaue Zahl gerade nicht, aber nur eins in, ich weiß nicht wie vielen tausend Teilchen schafft das überhaupt, aber nur weil es da so viele Teilchen gibt, ist es doch ein so relevanter Prozess, dass die Sonne halt glüht, wie sie das halt tut. Und das sind halt einzelne Teilchen und ja, wir sind halt, wir bestehen aus Milliarden von Teilchen und dass die alle gleichzeitig durch die Wand tunneln, ist halt quasi Wahrscheinlichkeit null. Und deswegen passiert es halt jetzt im Alltag irgendwie nicht und spielt jetzt hier so keine große Rolle, weil wir halt doch sehr groß sind aus Quantensicht gesehen.
Naja, zum Glück kann man vielleicht sagen.
So, ja, ja, auch gut. Nicht, dass ich jetzt hier auf einmal durchs Bett tunnel und dann so irgendwie im Erdgeschoss lande oder so. Das wäre ja auch doof.
Ja, einmal kurz den Nachbarn Hallo sagen, ja, die hier sonst so wohnen. Ja, ich meine, guck mal, ohne jetzt schon zu tief irgendwie in die Materie einzutauchen, aber das, allein das finde ich ist schon so ein Beispiel, wo ich so denke, wenn ich mich damit beschäftige, komme ich mir manchmal vor wie so ein kleines Äffchen, was irgendwie versucht, mit so einem Stein so eine Nuss aufzuklopfen im Vergleich zu anderen Physikern. Und das, obwohl ich mich ja auch schon irgendwie total für Astrophysik begeistere oder auch für Astronomie und so weiter. Deswegen lass uns mal einmal wirklich komplett bei Null einsteigen. Also wenn du wirklich jetzt jemanden, weiß ich nicht, auf einer Party triffst und sprichst über Quantenphysik und der sagt, Quantenphysik, was ist denn das eigentlich? Wie kann man das erklären? Was ist es im Kern, in Anführungsstrichen?
Das ist natürlich auch schon gar keine so einfache Frage, weil es halt so ganz viele Facetten hat. Aber im Kern würde ich sagen, ist es einfach, Quantenphysik beschäftigt sich mit der allerkleinsten Welt, die wir haben und uns vorstellen können, was halt einzelne Atome sind, also die einzelnen Bausteine von Materie und theoretisch auch noch kleiner oder auch die Bestandteile von Licht. Und Quantenphysik beschreibt im Grunde diese gesamte Welt, weil diese ganze Welt sich nach anderen Regeln verhält als die, die wir jetzt aus dem Alltag kennen. Also dieses typische, ich habe einen Apfel und lass ihn fallen oder so, ne? Genau, und die Quantenphysik hat einfach so einen Satz von Regeln, die halt beschreibt, wie sich diese kleinsten Teilchen verhalten. Und genau, die ist halt anders, als was wir denken. Und das war halt auch für mich eigentlich das, was mich so dran fasziniert hat, weil das war halt so, man kennt irgendwie Physik und man kennt Physik im Alltag. Und dann gibt's da so tief drin noch so eine andere Welt, die da schlummert und die nach ganz anderen Regeln funktioniert. Und man merkt das eigentlich gar nicht. Und das finde ich total faszinierend.
Was ich halt so krass finde, weil die bildet ja im Grunde genommen die Basis für alles andere. Das ist ja quasi das Fundament von dem, womit wir jeden Tag einfach so zu tun haben. Und trotzdem sind die Spielregeln da einfach komplett anders.
Ja, und es ist, also Quantenphysik, du hast es ja schon angeschnitten, irgendwie steckt halt überall. Also nichts würde ohne Quantenphysik funktionieren und man merkt es irgendwie gar nicht und das ist total spannend.
Wann war der Moment bei dir, wo du irgendwie, ich meine, es gibt ja irgendwo im Leben einen Moment, wo man so entscheidet, okay, das studiere ich jetzt, damit beschäftige ich mich intensiver. Wie bist du zur Quantenphysik überhaupt gekommen?
Das war relativ langweilig im Physik-LK tatsächlich.
Ach, einfach. Krass, okay.
Ja, also ich hatte Physik-LK und damals hatten wir schon so eine Einführung in Quantenphysik und das war zum einen ganz lustig, weil mein Physiklehrer damals meinte, so ja, das Quantenphysik hat er auch nie so richtig verstanden. Und er ist uns quasi immer nur so eine Unterrichtsstunde voraus und deswegen durften wir immer keine zu komplizierten Fragen stellen, weil er meinte, er weiß es selber nicht.
Lustig.
Das fand ich ganz lustig. Und aber es gab tatsächlich so einen Moment, das war, als wir über das Doppelspaltexperiment geredet haben. Das ist so ein Experiment, wo man so eine der Essenzen von so Quantenteilchen irgendwie sieht, wo man sieht, je nachdem, ob ich hingucke oder nicht, passiert was anderes. Das habt bestimmt ganz viele schon mal gehört, so im Vergleich zu, im Kontext mit Quantenphysik. Und ohne das jetzt im Detail zu erklären, weil das ist ein bisschen kompliziert und da hätte ich irgendwie so ein Whiteboard und sowas, die würde dir das dann alles erklären. Aber
muss ich mir nochmal überlegen, wie man das hier machen könnte im Bett.
Genau so. Aber das muss man jetzt auch gar nicht im Detail durchsprechen. Aber wie gesagt, es geht halt darum, wenn ich hingucke oder nicht und mir die Teilchen angucke, passiert am Ende was anderes. Das Experiment geht anders aus. Und es gab dann so einen Moment, wo man so erst so denkt, ja, okay, das macht doch total Sinn. Und dann später habe ich gemerkt, ja, nee, warte, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und es gab nochmal so einen extra Schritt in meinem Kopf von, ich habe es verstanden zu, nee, ich habe es doch gar nicht verstanden. Und als ich dann dachte, ich habe es nicht verstanden, habe ich wieder gemerkt, ich habe es doch verstanden. Also das war total so Meta irgendwie. Und das fand ich so faszinierend, dass man da so einen extra Schritt braucht im Hirn irgendwie. Dass ich dachte, da würde ich irgendwie mehr drüber wissen. Weil sonst alle andere Physik ist so, ja, irgendwie ich stupp so ein Wägelchen an und das fällt runter, ja, okay, tutti, und da ist nicht mehr hinter irgendwie als das, ne? Und bei Quantenphysik ist irgendwie immer noch so ein extra, man muss da nochmal drüber nachdenken, bevor man versteht, was da passiert, und das fand ich total toll.
Ja, und das heißt ja dann trotzdem auch noch lange nicht, dass man es dann auch wirklich versteht. So, ne, es ist ja so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, in der Wissenschaft grundsätzlich hast du ja eigentlich fast immer den gleichen Aufbau. Jemand stellt irgendwie eine These oder eine Hypothese auf, dann wird das überprüft, dann machst du es mehrfach, beziehungsweise es muss ja oft reproduzierbar sein, und dann kannst du entweder sagen, ja, passt oder passt nicht. Oft ja durch Experimente. Das Interessante ist, bei der Quantenphysik war es zwar ähnlich, ne? Es wurden ja oft erst, wurde ja viel postuliert und dann wurde ja auch viel davon mittlerweile bewiesen. Und trotzdem ist da immer noch so wahnsinnig viel, wo man sich so vor den Kopf schlägt und sagt, wenn das nicht Wissenschaft wäre, würde man es nicht glauben.
Ja, wobei ich finde auch immer, wo wir jetzt schon bei diesem ganzen Verstehen und Nicht-Verstehen und so sind, die Quantenphysik war doch viel mehr mystifiziert, als sie sollte, finde ich. Weil dadurch, dass es halt diese verrückten Phänomene gibt, wie ob ich hingucke oder nicht, passiert was anderes. Und auch so Zitate wie, wer denkt, die Quantenphysik verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden und so, ne? Das macht sie halt viel magischer, als sie ist, weil letztendlich als Quantenphysikerin, ich habe halt Gleichungen und ich kann die benutzen und ich kann ausrechnen, was passiert.
Ja, okay.
Und da ist gar nicht so viel Magie und Mystik und Nicht-Verstehen irgendwie hinter, wie man von außen immer glaubt. Also wir können tatsächlich mit den Gleichungen, die wir haben, sehr, sehr gut ausrechnen, was passieren wird in Experimenten. Wir verstehen die sehr gut. Die Quantenphysik ist natürlich eine der am besten getesteten Theorien, die wir haben.
Okay.
Und sie funktioniert. Sie funktioniert super. Das heißt, wir verstehen eigentlich sehr, sehr gut, was da passiert. Das, was man nicht so gut versteht, ist dieses Warum. Also warum ist es jetzt so? Und wie kann es denn sein, dass Hingucken was ändert? Aber was das Hingucken ändert, das kann ich ausrechnen ohne Probleme.
Ah, okay, alles klar. Na gut, ich meine, das haben wir ja selbst auch in der Astrophysik oder so auch immer noch mit dunkler Materie, dunkler Energie oder so, wo wir auch zwar irgendwie das Gefühl haben, da muss noch irgendwas sein, aber so richtig der Zugriff darauf fehlt uns noch. Ja, ich hatte mir unter anderem auch vorgenommen, mit dir darüber zu sprechen, warum auch gerade das in esoterischen Bereichen gerne mal herangezogen wird, um da irgendwelche kruden Behauptungen zu untermauern. Das hatte ich mir eigentlich für später aufgehoben, aber wo du mir den Ball gerade schon so hinspielst, dann scheint das ja mit einer der Gründe zu sein, warum man das auf gut Deutsch gesagt schnell auch mal missbrauchen kann für seine komischen Theorien. Ne?
Ja, genau. Also zum einen halt genau dieses Bild von niemand versteht es, und dann wird das halt ausgenutzt und sagt, naja, es versteht ja sowieso keiner. Ne? Und dann wird halt oft da so ein, weiß nicht, mystisches oder göttliches oder was auch immer Verstehen so rein interpretiert irgendwie. Ne? Und dazu kommt halt auch, dadurch, dass das halt ein Feld ist, dass halt einfach sehr, sehr viele Menschen nicht verstehen, nicht nur im mystischen Sinne, sondern auch einfach im rein praktischen, das sind halt komplizierte Formeln und so, dass es halt sehr wenig Menschen gibt, die das wirklich im Kern verstanden haben, kann man da einfach sehr viel Unsinn behaupten, weil es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die einen da halt widerlegen können.
Ja.
Und es ist halt auch sehr viel Arbeit. Also ich kann halt, wenn ich jetzt keine Ahnung habe von Quantenphysik, kostet es mich halt sehr viel Arbeit, mich da einzuarbeiten, um halt zu verstehen, ist das denn jetzt korrekt, was die Leute da behaupten oder nicht? Und damit wird halt einfach komplett gespielt. Und dann, wenn man dann auch noch so Fachbegriffe einwirft und irgendwie, es gibt ja so Techniken, wo dann irgendwie Sachen verschränkt sind und dann deswegen so positive Energien zu dir geschickt werden und sowas, ne? Da muss ich ja als Normalmensch erstmal verstehen, was ist denn Verschränkung? Und dann stößt man vielleicht beim ersten Suchen drauf, ja, da sind so Dinge miteinander verbandelt. Und das klingt ja dann schon mal ungefähr so wie das, was die Esoterik da behaupten, ne? Und dann fühlt man sich vielleicht im ersten Moment sogar so ein bisschen bestätigt irgendwie, ne? Aber es ist halt einfach ganz, ganz anders als das, was Esoteriker oft behaupten. Und deswegen, glaube ich, driftet das halt einfach sehr schnell ab, weil es halt sehr schwierig zu verstehen ist. Und dann diese paar Begriffe, die man halt so oft findet, oft zu bestätigen scheinen, was da behauptet wird. Aber es ist halt einfach nicht so. Also 100% von diesem Esoterik-Kram ist halt wirklich einfach Bullshit. Es ist halt einfach so. Und es macht mich halt einfach auch traurig, dass das halt so ausgenutzt wird. Und Leute da auch, es sind ja auch Heilungsversprechen oft dahinter, ne?
Genau. Also es geht, einmal geht es um denjenigen oder diejenige, die das da behaupten, aber es geht auch eben ja vor allem dann um die Menschen, die drauf reinfallen, die damit vielleicht über den Tisch gezogen werden. Ich nun mal als chronisch Kranker kenne Hunderte von Menschen, und wir sind ja viele Hunderttausend in Deutschland mittlerweile. Da geht es jetzt gar nicht mehr im Speziellen um Esoterik, aber um diese Art und Weise überhaupt, Menschen, die ein gewisses Leid durchleben oder so, mit solchen Dingen irgendwie zu ködern, irgendwelche Versprechen zu machen und dann da eben über den Tisch zu ziehen. Und bei mir ist es so auch in diesem Podcast, die DNA ist ja, dass die Leute einfach neugierig bleiben sollen. Ja. Ich habe ja, du hast selber gesagt, du hast mal ein bisschen durchgescrollt. Ich habe ja auch exotischere Themen mit dabei. Also bei mir geht's sowohl um Wissenschaft als auch mal um Spiritualität, als auch um Glaube vielleicht. Die Dinge können von mir aus gut alle nebeneinander stehen. Das darf gleichzeitig existieren. Das ist ja auch oft was sehr Persönliches.
Ja.
Aber ich tue mich immer wahnsinnig schwer dann, wenn jemand dogmatisch auftritt, was diese Dinge antritt und es halt eben für seine Zwecke missbraucht. Und da sind wir dann eben in diesem Bereich.
Ja, aber ich glaube, ganz oft ist es halt auch einfach missbrauchen, weil wenn ich jetzt Herstellerin bin von so einer Quantenesoterik, ne, und ich behaupte irgendwie, ja, das Produkt, was ich jetzt entwickelt habe, das kann deine Leiden heilen, und dann oft sind da ja auch wirklich fabrizierte Publikationen hinter, dass dann halt Leute in so Predator Journals, also in quasi falschen Fachjournalen, publizieren in Anführungsstrichen und sagen, hier, das ist alles wissenschaftlich bewiesen, was ich hier mache, das ist hundertprozentig fabriziert. Das heißt, die Leute lügen wirklich, weil sonst würden sie ja nicht solche Bullshit-Publikationen fabrizieren. Die wissen das also. Das heißt, es ist nicht, dass die selber dran glauben und einfach nur mit, weiß ich nicht, aufgrund von Unwissen oder sowas verbreiten, sondern oft ist das halt einfach Betrug, ja, schlichtweg.
Ja.
Und das ist halt, was ich so schlimm finde.
Ja, weil auch die Leute, die betrogen werden, es einfach nicht besser wissen.
Ja, und oft auch vielleicht einfach verzweifelt sind, ne? Die haben vielleicht schon etliche Lösungen ausprobiert für irgendwelche Krankheiten, die sie haben. Und dann wird ihnen da was versprochen, was halt irgendwie toll klingt und nach Wissenschaft klingt. Und dann sind da irgendwie Publikationen verlinkt, die angeblich beweisen, dass das klappt. Und man weiß es dann halt nicht besser, ne? Und da versucht man es, gibt super viel Geld dafür aus und dann klappt es nicht und wird dann vielleicht am Ende auch noch wissenschaftsfeindlich oder sowas, weil man denkt, die Wissenschaft hat mir was versprochen, was nicht funktioniert. Und das ist ja einfach, es ist furchtbar.
Ja, es ist umso wichtiger und toller, die Arbeit, die du zum Beispiel machst.
Ja.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die sich so dafür einsetzen. Und ich finde, man merkt das ja auch, ich hatte ja vorher schon einfach einige Videos von dir gesehen, aber auch so, wie du jetzt hier dafür einstehst, wie du es erklärst, wie du darüber sprichst. Du machst das, finde ich, ja sehr überzeugt, sehr stark, genauso wie es das ja in dem Moment noch irgendwie braucht. Aber wo wir gerade bei komischen und doofen gesellschaftlichen Strukturen sind, wie sowas, interessiert mich einfach mal, ob du auch, weil das ja auch immer wieder gerade Thema ist, für mich nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, das aufzugreifen. Hast du eigentlich auch gemerkt, dass du als Frau in dieser eigentlich fast Männerdomäne Schwierigkeiten hast, dich durchzusetzen? Ist das auch immer wieder eigentlich mal Thema?
Also es ist oft Thema, aber tatsächlich, ich hatte nicht so super Probleme damit.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Erfahrung, weil ich, glaube ich, auch einfach in einem guten Umfeld in Anführungsstrichen groß geworden bin, also akademisch groß geworden bin,
ja,
weil ich hatte eine Professorin, sie war selber, ist halt selber eine Frau und hat mich auch sehr unterstützt in dem Sinne, sie hat mich zu Konferenzen geschickt, extra für Frauen, für Physikerinnen, wo man halt ein Netzwerk sich aufbauen kann, ne? Und oft auch mit, ich konnte halt sehr früh mit Physikerinnen sprechen, die halt selber eine Karriere hinter sich hatten, die selber sagen konnten, wie das für sie war, wie das für sie abgelaufen ist. Und ich hatte halt, also deswegen hatte ich da halt auch durch sie halt jetzt selber keine Probleme. Und ich habe halt Kolleginnen gehabt oder Freundinnen gehabt, bei denen war das zum Teil anders. Die Beispiele, die ich selber kannte, waren eher aus den USA oder Kanada tatsächlich.
Ja.
Wo zum Teil dann einfach klargemacht wurde, du als Frau hast hier eigentlich nichts zu suchen. Und das habe ich gehört. Ich habe selber zum Glück nicht erlebt, aber es gibt solche Fälle schon. Und ich habe es auch tatsächlich zum Teil halt genau den, der Spieß wurde da manchmal umgedreht, dass halt dann gesagt wurde, naja, meine Professorin ist eine Frau und sie bevorzugt mich, weil ich eine Frau bin.
Ja.
Und sie pusht mich quasi mehr. Und das ist halt auch schon wieder so absurd, dass es halt irgendwie, nur weil sie mich zu solchen Events schickt und mir solche Möglichkeiten gibt, ich halt einen unfairen Vorteil habe oder so. Also man kann immer irgendwie einen Strick draus drehen, egal wie rum es ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich betrachterabhängig. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, glaube ich. Einerseits finde ich es unglaublich toll, dass es bei dir so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und andererseits finde ich das auch bei der ganzen, bei der generellen Debatte, die wir jetzt durch verschiedene Dinge führen, finde ich es auch so absurd, dass wir überhaupt darüber reden müssen.
Ja.
Also wenn wir jetzt über so Themen wie häusliche oder sexualisierte Gewalt reden, da, das ist völlig klar, darüber müssen wir sprechen, das ist mega wichtig. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, finde ich, zu. Aber überhaupt diese Themen immer wieder aufgreifen zu müssen, dass es geschlechterabhängig ist, wie erfolgreich jemand in der Branche ist oder in einem Beruf ist, finde ich.
Ja, also absurd. Ich glaube, es ist halt einfach auch ein Thema, sobald man halt Familie gründen möchte, was ich nicht gemacht habe. Das heißt, ich habe jetzt das Problem nicht gehabt. Problem. Es ist halt eigentlich schade. Es ist eigentlich kein Problem, aber es wird halt zum Problem. Ne? Ja, genau.
So,
Also gerade wenn du halt eine wissenschaftliche Karriere machen möchtest, dann ist es halt sehr schwer, Familie zu gründen. Und deswegen machen das viele erst sehr, sehr spät. Und das hat mich halt in dem Fall nie betroffen, deswegen kann ich da halt nicht viel zu sagen, aber das ist ja auch nicht ein Physikproblem, das ist ja ein akademisches Problem.
Meine Schwester ist Doktorin der Biologie und ist in der MS-Forschung vor allem unterwegs seit vielen, vielen Jahren, ist jetzt mittlerweile auch zweifache Mutter und im Grunde genommen war mit dem Bekommen meiner Patenkinder war die Karriere im Grunde fast beendet.
Ja, ja.
So, also sie versucht jetzt wieder nach und nach immer wieder da reinzukommen, aber das ist schon echt nicht leicht.
Ja, also das ist wirklich ein Ding und da müssen sich viele wirklich, also machen sich dann Gedanken darüber, wann da jetzt der gute Zeitpunkt ist, für ein Jahr oder mehr oder was auch immer auszuscheiden und dann sagen, nee, das klappt halt einfach nicht. Vor allem ja auch Dual Career ist ja auch so ein ganz großes Ding, ne? Also dass man einen Partner hat, der eventuell auch in der Wissenschaft ist und dann muss man sich halt überlegen, okay, der eine macht einen Postdoc hier, der andere da, man ist vielleicht auf verschiedenen Kontinenten. Das ist halt nicht einfach, ne? Und das ist halt auch, ja, das ist ein Problem. Das war für mich auch zum Teil wirklich ein Grund, dass ich gesagt habe, akademische Karriere ist halt nichts für mich.
Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall gesellschaftlich noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man oder ein bisschen ist gut, wahrscheinlich sogar auch noch ein kleines bisschen mehr. Aber wie gesagt, umso toller finde ich, dass du so offen darüber redest und auch gesagt hast, auch dich hier hinzulegen, im Übrigen das Projekt zu unterstützen, das Thema auch einfach so zu präsentieren. Und nicht nur das Projekt zu unterstützen, sondern auch mich ein kleines bisschen, weil ich mit meiner Begeisterung für Quantenphysik bis jetzt sehr allein dastehe.
Ach, das können wir ändern.
In meinem Umfeld. Meinst du, kannst du mir da noch ein paar Kontakte verschaffen?
Ja.
Mit denen ich mich ein bisschen. Ich habe ja deine Handynummer jetzt.
Ja, genau.
So, also selber schuld.
Jetzt jeden Tag Quantenfragen irgendwie. Ja, nachts genau. Um drei. Hier, wie ist denn das eigentlich damit, ne?
Ja, du wirst dich wundern, wie oft ich nachts um drei wach liege und über Quanten nachdenke.
Ja.
Ja, das ist dann quasi Schrödingers WhatsApp an dich. Du könntest sie lesen im gleichen Moment, aber auch nicht.
Ja.
Ist ja, glaube ich, auch so mit wahrscheinlich das berühmteste oder eins der berühmtesten Beispiele, die im Zusammenhang mit Quantenphysik dann genannt werden, ne? Schrödingers Katze.
Ja, wobei dazu habe ich ja auch immer so einen kleinen Vortrag quasi, weil einfach Schrödingers Katze ist total beliebt, wird aber auch oft missverstanden. Mhm. Weil so die Grundidee von Schrödingers Katze ist ja, es ist so ein Gedankenexperiment, das von Schrödinger aufgestellt wurde und die Idee ist, man sperrt eine Katze zusammen mit einem radioaktiven Atom in eine Kiste. Und dabei ist noch eine Flasche Gift und je nachdem, wenn das Atom zerfällt, zerschlägt es die Giftflasche und die Katze stirbt. Und wenn das Atom nicht zerfällt, wird das Gift nicht zerstört, die Katze bleibt am Leben. Das Ding ist jetzt aber, in der Quantenphysik können Atome ja mehrere Sachen gleichzeitig sein. Und das ist auch immer schon so eine leicht vereinfachte Erklärung. Also dieses, ne, das sagt man oft so, aber das reicht jetzt hier für den Kontext. Und da ist es halt so, wenn das Atom jetzt gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist, müsste dann ja eigentlich auch die Katze gleichzeitig tot und lebendig sein. Das ist ja merkwürdig, weil dass so ein Atom gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist, das kann ich mir mit viel Kreativität vielleicht noch vorstellen, aber dass so eine Katze gleichzeitig tot und lebendig ist, das kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen.
Ja, genau.
Und das widerspricht ja auch allem, was wir wissen. Also wir haben ja noch nie irgendwie halbtot lebendige Katzen gesehen. Das heißt, da hört es halt oft immer so ein bisschen auf mit der Erklärung, weil viele da sagen, oh, das ist ja verrückt und das kann Quantenphysik und so. Nee, eben nicht. Das ist ja irgendwie das Ding. Und Schrödinger hat das damals aufgestellt, zu sagen, hier, guck mal, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Wenn wir eine Theorie aufstellen, die vorhersagt, dass es halbtote, halblebendige Katzen gibt, dann kann doch da irgendwas nicht so ganz richtig sein. Und das folgt zum Teil halt auch aus seiner Schrödinger-Gleichung, die er aufgestellt hat. Und er hat halt so ein bisschen gesagt, das, wie wir jetzt Quantenphysik interpretieren, das kann so nicht ganz richtig sein. Und das war halt damals so eine riesige Diskussion, was heißt denn das jetzt eigentlich, dass wir diese Superposition haben? Ist das also dieses, eine Sache kann zwei Sachen gleichzeitig sein, ein Atom kann gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen sein. Was heißt denn das? Das fällt so aus der Theorie raus und man kann auch Experimente machen, die solche Sachen zeigen. Aber wie interpretieren wir denn das jetzt alles? Und das war halt so, Schrödinger hat sich damals immer sehr schwer getan mit der Quantenphysik oder mit der Interpretation der Quantenphysik. Er hat später auch gesagt, er hat es bereut, jemals was damit zu tun gehabt zu haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde der sagen, hätte ich mal meinen Rand gehalten.
Ja, genau. Und das finde ich halt eigentlich ganz spannend, weil eigentlich dieses Schrödinger-Katze sollte halt eigentlich zeigen, das ist irgendwie total merkwürdig und da kann irgendwas nicht so ganz stimmen. Ja. Und heute wird das so irgendwie als Paradebeispiel der Quantenphysik und wie toll und faszinierend die ist, irgendwie dargehalten. Und das ist halt nicht so ganz richtig, weil es halt eigentlich die Quantenphysik ad absurdum führen sollte.
Ja, okay. Ja, gut, dass wir das geklärt haben.
Ja.
An der Stelle mal, wobei du dir dann wahrscheinlich schon im Laufe der letzten Jahre da den Mund fusselig geredet hast.
Ja, ich sag das immer mal wieder, ja, aber tatsächlich, was ja auch spannend ist, wenn wir da eh schon drüber reden, weißt du denn, warum es keine Zombie-Katzen gibt? Also was denn die Auflösung ist eigentlich von Schrödingers Katze?
Ach so, ja, das war, ich wollte gesagt, Walking Dead ist ja auch nur Science-Fiction oder Fantasy, also insofern, ja. Aber ich weiß es nicht.
Ja, weil es gibt halt verschiedene Theorien, aber so die verbreitetste ist die der sogenannten Dekohärenz. Das bedeutet, dass Quantenteilchen können halt zwei Sachen gleichzeitig sein, aber nur solange halt diese Quantenzustände nicht kaputt gehen. Meine Quantenzustände sind halt sehr, sehr sensibel. Das heißt, wenn ich ein Atom zum Beispiel, das gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist, irgendwie angucke, da sind wir wieder beim Angucken, dann muss es sich entscheiden. Dann ist es entweder zerfallen oder nicht zerfallen.
Ja.
Und wenn ich jetzt ein Atom habe, das kann ich ganz gut isolieren. Und das heißt, das kriegt man tatsächlich hin, dass die beides gleichzeitig sind. Aber eine Katze kann ich halt nicht in dem Level isolieren. Die Katze wird halt immer interagieren mit Luft, mit Strahlung, mit Staub, mit allem Möglichen. Und das heißt, diese Superpositionen, diese Überlagerungen gehen halt viel, viel schneller kaputt, als sie sich aufbauen können. Mhm. Und deswegen können halt Katzen nicht in Superpositionen sein, weil ich keine Katze so gut isolieren kann von ihrer Umgebung, dass sie in so einer Superposition existieren würde. Weil natürlich auch die Atome untereinander in der Katze, das Fell und das Fleisch und die Zähne, keine Ahnung, die interagieren ja alle miteinander.
Ja.
Und deswegen können sich keine Superpositionen aufbauen. Und das nennt sich Dekohärenz. Und das ist der Grund, warum wir im Alltag keine Superposition sehen oder auch nicht durch Wände tunneln können.
Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Auch insofern, als dass ich mal irgendwo gelesen hatte, dass wenn Quantenteilchen transportiert werden, dass sie komplett abgeschirmt sein müssen von der Umwelt, damit sie eben nicht interagieren können. Nichtsdestoweniger frage ich mich, wie oft dir das passiert, dass du etwas erklärst. Und jetzt liegt so jemand wie ich dann hier neben dir und nickt und tut so, als wenn er es verstanden hätte. Aber im Grunde genommen guckst du in leere Augen.
Manchmal, ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Deswegen, wenn ich zu schnell war, unterbrich mich und erklär es nochmal oder langsamer. Klar, das ist irgendwo schon so, aber was ich vor allem eher so sehe, ist dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob es Unverständnis ist, aber ich glaube eher so Unglaube irgendwie.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist dieses so, wow.
Wahnsinn.
So, wirklich? Und das klingt halt im ersten Moment immer alles so total absurd, dass sowas wie Staub oder Strahlung oder Wärmefluktuation oder sowas, dass das einen Unterschied macht für meine Experimente, weil das sind ja so super winzige Sachen. So in unserem Alltag macht das ja überhaupt gar keinen Unterschied. Aber das macht dann wirklich den kompletten Experiment kaputt in der Quantenphysik.
Ja, krass. Wo wir gerade bei solchen Themen sind irgendwie, ich glaube, was ja viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben, um nochmal ein ganz explizites Beispiel zu nehmen, ist Quantenverschränkung. Mhm. Was ist denn damit? Also da hört man ja immer wieder mal, es gibt Teilchen, da nehmen wir zwei Teilchen, die sind miteinander verschränkt und das eine kann hier bei uns sein und das andere 5000 Lichtjahre irgendwo entfernt und das eine tut etwas und das andere zeitgleich exakt reagiert halt darauf, weil die quantentechnisch irgendwie verschränkt sind. Stimmt das? Gibt es das?
Ja, das stimmt und das gibt's. Und stell dir vor, du hast eine Tüte und du machst da irgendwie einen roten und einen blauen Ball rein. Dann nimmst du den roten Ball raus und dann frage ich dich, welcher Ball ist noch in der Tüte? Der blaue. Klar, ja. Und das weiß ich halt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Und ich weiß automatisch, welche Farbe der andere Ball hat, weil ich es ja so präpariert habe.
Klar,
ja. Bei Atomen ist es aber so, es entscheidet sich erst in dem Moment, wo ich hingucke, ob es jetzt nach oben oder nach unten guckt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Atom habe, zum Beispiel hier auf der Erde habe ich jetzt das eine und ich sehe irgendwie, aha, das guckt nach oben, dann weiß ich automatisch, das andere Atom, egal wo das ist, ob du das jetzt hast direkt neben mir oder ob das andere Atom auf dem Mond, auf dem Mars oder in einer anderen Galaxie ist, weiß ich auch, es guckt nach oben. Instantan, das heißt sofort.
Genau, das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann völlig irre.
Ja.
Dann überlegt man sich noch, wer hat sich das denn ausgedacht? So, also wer oder was?
Ja,
so,
also, ne? Also genau, also ausgedacht, genau, hat sich eigentlich keiner, es wurde halt entdeckt, aber...
Ja, das, nein, ich meine, wenn man mal von sowas ausgeht, also wenn wir von sowas sprechen wie Schöpfer oder nicht oder Universum oder was auch immer, wie man immer das nennen mag, das ist ja das, was du vorhin am Anfang schon mal gesagt hast, wir wissen halt nicht, warum das alles so ist.
Ja, genau.
So, aber das ist das, woran ich mir gerne die Birne zerbreche.
Ja.
So diese Fragen, auf die man, bei denen man von vornherein schon weiß, dass man keine Antwort hat, aber vielleicht reicht es auch einfach, wenn man staunt.
Ja, also das ist so meine Lösung. Also das ist halt das, wenn man versucht, das irgendwie zu erklären oder so, man kommt halt nicht weiter. Also es gibt halt diese ganze Raum der Interpretation der Quantenphysik, wo man sich jetzt überlegt, warum ist das so und wie kann ich das deuten und so. Aber das ist halt alles im Grunde Philosophie.
Ja, genau. Ja.
Da können wir jetzt auch, also man versucht immer wieder so Experimente zu machen, die zwischen dem einen und dem anderen unterscheiden. Aber letztendlich so gerade können wir es nicht. Also wir wissen nicht, weil es ist einfach eine Interpretation von den Formeln, die wir haben. Und es ist letztendlich keine harte Physik, sondern das ist halt wie, ne, Philosophie. Man denkt halt irgendwie drüber nach, was es heißen könnte oder nicht.
Was du dagegen aber sehr gut kannst, ist die Träume von Science-Fiction- und Fantasy-Fans zu pulverisieren geradezu.
Ja.
Ich habe einen Auftritt von dir gesehen. Ich glaube, du hast das schon mehrfach gemacht, aber ich finde es spannend. Deswegen lass uns da gerne mal drüber sprechen. Quantenphysik in Kinofilmen oder Filmen zum Beispiel.
Ja.
Ich hatte ein Video von dir gesehen, da bist du, glaube ich, beim Reeperbahn-Festival in Hamburg aufgetreten und hast einen Vortrag darüber gehalten, in welchen Filmen Quantenphysik vorkommt, unter anderem Ant-Man, Quantumania, und hast es halt komplett zerlegt.
Ja.
Aber auch zu Recht, muss man ja sagen.
Finde ich auch. Ich finde, das macht ein gutes Recht.
Weil, ich sag mal so, du hast natürlich als Wissenschaftlerin einfach nochmal einen völlig anderen Blick auf die Dinge, aber das muss doch dann auch wirklich wehtun, weil du bist ja, glaube ich, auch Filmfan, du guckst es ja selbst gern, und wenn du dann davor stehst und am laufenden Band die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, ist es ja auch schade für die Leute, die man dafür begeistern könnte, wenn man dann quasi nur Blödsinn produziert.
Ja, also vorab muss ich auch sagen, Science Fiction muss ja nicht immer wissenschaftlich korrekt sein. Ne? Es soll ja in erster Linie erstmal unterhalten. Und das will ich erstmal vorab gesagt haben. Deswegen, ich will ja gar nicht irgendwie alles immer ganz pingelig auseinandernehmen und Leuten die Filme kaputt machen. Darum geht es mir ja gar nicht.
Es macht dir aber schon ein bisschen Spaß.
Es macht mir ein bisschen. Also es, ja,
das habe
also,
ich gemerkt.
Es ist ja auch so, dass als Quantenphysikerin werde ich ja auch gefragt, irgendwie, ist denn das auch richtig so, ne? Und es gibt da verschiedene Kategorien von Filmen, finde ich. Es gibt halt sowas wie Ant-Man, was halt so mein Lieblingsbeispiel ist für Unsinn einfach. Weil der Film heißt Ant-Man Quantumania. Es geht um den Quantum Realm. Es geht schon im Titel um Quantenphysik.
Mhm.
Und was der Film macht, ist einfach gar nichts mit Quantenphysik. Das hätte genauso gut der Schneebedi-Schnuppland sein können. Ne? Also es hat einfach mit Quantenphysik nichts zu tun. Es gibt ja diese eine Szene in Quantumania, wo er dann diesen, ich glaube Wahrscheinlichkeitssturm hieß es, eintaucht und dann so ein bisschen angedeutet wird, dieses Ganze mit Superposition, mehrere Sachen gleichzeitig sein und so. Da wird es so ein bisschen aufgegriffen.
Ja.
Okay, aber der ganze Rest vom Film mit diesen Stammesvölkern und diesen Wesen und so, ne? Das ist einfach, das tat mir weh aus dem Grund, dass man so viel hätte machen können mit Quantenphysik und es einfach nicht gemacht wurde. Man hätte ja irgendwie mit verschwommenen Welten und mit Überlagerung und Unsicherheit und durch Wände gehen und sowas. Ne? Man hätte da super viel machen können. Ob das jetzt, na klar kann man sich nicht wirklich so weit schrumpfen. Ne? Das akzeptiere ich aber erstmal so als Science-Fiction-Fact, dass wir annehmen, wir leben in einer Welt, wo man sich schrumpfen kann in den Quantenrealm. Aber was daraus gemacht wurde, war halt einfach total verschwendetes Potenzial. Und das hat mich halt so wütend gemacht, dass es halt einfach so komplett ignoriert wurde. Ne?
Aber ganz kurz als Einwurf, wir quatschen sofort weiter. Aber jetzt bist du auch gerade dabei, meine Kindheit ein Stück weit zu torpedieren. Wenn Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, war einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja.
Du sagst aber, schrumpfen geht de facto nicht.
Ja, nicht so, wie man das in solchen Filmen sieht. Nein, wir bestehen ja alles aus Atomen. Das heißt, es gibt ja einen Atomkern und es gibt Elektronen drumherum. Und das haben vielleicht schon manche mal gehört, dass dazwischen ja sehr viel leerer Raum ist.
Ja.
Das Problem damit ist aber, dass wenn man quasi nur diesen Zwischenraum verkleinert, dann müssten die Atome ja noch genauso viel wiegen wie vorher. Das heißt, wenn ich mich schrumpfe, wäre ich zwar dichter gepackt, aber ich...
Das Gewicht wäre trotzdem das Gewicht wäre
genauso. Ja. Und das ist bei Ant-Man auch inkonsistent. Es ist nicht immer so, dass es da halt immer so ist, dass es gleich schwer ist und manchmal, dass es nicht so ist, sondern es ist halt immer anders. Zum Beispiel, er reitet ja auf Ameisen.
Ja, okay, verstehe.
Und wenn er so schwer wäre wie ein echter Mensch, müsste er die Ameisen einfach komplett zerschmettern.
Ja.
Also, es ist schwierig. Also, laut heutigem Stand wissen wir nicht, wie Schrumpfen funktionieren sollte.
Ja, okay, alles klar.
Ich will jetzt nicht sagen, es ist absolut ausgeschlossen, dass das jemals klappt, aber ich sehe momentan keine wissenschaftliche Lösung, wie man das irgendwie machen könnte.
Ja, okay, alles klar. Ich habe gerade auch gedacht, also ich identifiziere mich auch ein Stück weit damit, weil es ist wie im wahren Leben, das Gewicht ist das Problem. Was ich gerade gedacht habe, da würde die Schönheitschirurgie auch aufs Dach steigen, wenn man da jetzt irgendwie dann auch noch andere Methoden finden würde, um den Bauch zu schrumpfen oder so.
Ja.
Aber wo wir jetzt das eine Negativbeispiel quasi hatten, gibt es denn auch irgendeinen Film, bei dem das besonders gut gelungen ist mit Quantenphysik?
Ja, also es gibt halt mehrere Beispiel, ich überlege halt also mit Physik so allgemein zum Beispiel, Interstellar ist halt ein sehr großes Beispiel.
Ich liebe
ne?
diesen Film.
Interstellar ist halt eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Da gibt's halt, also so die letzten 10 Minuten vom Film ist so komplett Fantasy quasi, ne?
Ja,
ist ohne zu viel verraten, falls jemand die Filme, es ist ja eigentlich schon ein älterer Film, eigentlich Spoiler war, du musst aber Interstellar fast nicht mehr berücksichtigen, ne? Aber Wie auch immer, das Ende, das ist halt einfach letztendlich Fiktion und das ist okay. Also für mich persönlich ist das okay. Also es ist halt, der ganze Film wurde gut durchdacht. Mhm. Man hat da mit so schwarzen Löchern und Raumfahrt und so sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Die hatten ja auch wirklich gute wissenschaftliche Berater. Das ist einfach ein gutes Beispiel. Und am Ende dann so ein bisschen Fiktion einzubauen, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und auch ein ganz aktuelles Beispiel, der Astronaut, ne, ist halt ein super Film. Da wurde viele Sachen wurden einfach richtig gemacht. Das ist es nicht per se Quantenphysik, es ist halt eher Astrophysik, aber ist ja egal. Also jetzt ist, das sind halt gute Beispiele, da wurde einfach Sachen gut und richtig und schön gemacht. Und das finde ich gut. Und das begeistert ja auch Leute oft irgendwie für Wissenschaft.
Ja.
Und es gibt dann auch noch so einen Bereich dazwischen, wo einfach Science Fiction gemacht wird und man gar nicht erst versucht, es jetzt so komplett richtig zu erklären. Da ist mein Lieblingsbeispiel immer Doctor Who. Ich bin Doctor Who-Fan. Und,
eine Telefonzelle.
Genau, das ist eine Telefonzelle, die kann durch Raum und Zeit reisen. Ne?
Genau, ja.
Und klar, also ja, Zeitreise ist immer so ein komplettes Thema für sich irgendwie, ob das klappt oder nicht. Und das Ding ist, man kann versuchen, das Ganze zu erklären, aber irgendwann kommt man dann immer in Erklärungsnot. Man kann das aber machen wie Doctor Who und das einfach gar nicht erklären. Ja. Und es gibt halt so eine ganz lustige Szene, wo er dann sagt, ja, irgendwie Zeit ist so ein großer Ball von Schnibbidi Schnick, ich weiß nicht genau, wie er es auf Deutsch sagt, timey-wimey stuff ist es halt auf Englisch, sagt er das. Und da wurde es einfach gar nicht erklärt. Und da sagt man halt, okay, das ist irgendwie zu kompliziert, das ist irgendwie so außerirdische Wissenschaft, die das erklären können, Time Lords können das, wir Menschen verstehen das nicht, Ende. Und das akzeptiere ich dann einfach. Und dann ist das halt einfach eine schöne Geschichte, wo halt Zeitreisen möglich sind, wo gar nicht groß erklärt wurde, wie das funktioniert. Ja. Das soll mich unterhalten, das ist völlig in Ordnung. Finde ich gut.
Finde ich einen guten
Approach. Das ist mir lieber, als zu versuchen, es zu erklären, oder macht es keinen Sinn.
Ja, und ich meine, was ich ja auch gehört habe, auch bei den anderen Filmen zum Beispiel, wenn man mal auf die Ebene geht, was geht nicht und so, bei Interstellar und auch bei Der Astronaut oder so, habe ich jetzt vor kurzem gehört, viele der Szenen wurden ja gar nicht im All oder auf anderen Planeten, sondern auf der Erde gedreht.
Verrückt, ne? Wir waren gar nicht wirklich bei Tau Ceti und haben da gedreht. Ne?
Wirklich?
Ja, wow. Ja, und das muss man ja auch dazu sagen.
Muss man sagen. Ja. Ich finde, so transparent sollte man da schon vorgehen.
Und da ist es halt auch nochmal so, wir können halt auf der Erde auch nur gewisse Sachen gewiss gut imitieren.
Ja,
also man kann halt nicht alles exakt nachbauen und dass dann auch manchmal Sachen unsicher sind und so, auch dann, wenn da Aliens auftreten, ne? Wir wissen nicht, wie Aliens aussehen. Ne?
Kann alles
und
sein.
Und dann, das fand ich jetzt bei Der Astronaut so super, ne? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie schon mal so ein bisschen reingetaucht bist. Ne? Andy Weir hat sich ja, der Autor von dem Buch, hat sich ja so extrem viel Gedanken gemacht, wie Rocky aussehen könnte. Mm. Ne?
Also Rocky, Iridani, ganz kurz, ist der Alien, den er da trifft.
Genau, das ist das Alien, das der Astronaut da trifft. Mm. Und Iridani ist so der Heimatstern von Rocky. Und Iridani gibt's wirklich. Mm. Und es gab mal, eine Zeit lang wurde vermutet, dass es wirklich einen Planeten um Iridani gibt. Und mittlerweile wurde das widerlegt, das ist ein bisschen schade. Aber damals, als Andy Weir das Buch geschrieben hat, ging man noch davon aus, dass es da wirklich einen Planeten gibt. Und dann hat er sich überlegt, okay, wie groß ist denn die Umlaufzeit? Wie nah ist denn der Abstand zwischen dem Stern und dem Planeten? Wie viel Strahlung müsste denn dann da auf den Planeten kommen? Und so weiter und so fort. Und hat dann aufgrund all dem, was er wusste über Iridani, eine Alienrasse geschaffen, die da irgendwie so passt. Und das finde ich einfach
irre.
Das finde ich super.
Und Andy Weir hat sich ja schon bei Marsiana wahnsinnig detailverliebt, da reingefuchst. Und auch toller Film mit Matt Damon, das Buch noch viel besser irgendwie.
Ja, genau. Also es ist schon super.
Ja.
Auch so zu Alienleben und so. Ich habe da auch so jetzt im Rahmen von meiner Tätigkeit als Journalistin mal mit ESA-Forschern mal drüber gesprochen, irgendwie, wie denn das so ist mit der Suche nach Leben im All. Und habe ich halt auch gefragt, wonach sucht man denn? Woher weiß man denn überhaupt, wonach man suchen muss? Wir wissen doch gar nicht, wie Leben aussieht. Und da haben sie mir halt gesagt, ja, das ist ja auch so, aber wenn wir nicht wissen, wonach wir suchen sollen, dann suchen wir halt erstmal nach dem, was wir kennen. Das heißt, sie fangen halt erstmal damit an, nach Leben, das irgendwie kohlenstoffbasiert ist und irgendwie Sauerstoff atmet und sowas, ne? Nach sowas zu suchen, weil es einfach der beste Guess ist, den wir haben. Das heißt halt nicht, dass jedes Leben genauso aussehen muss. Wir wissen es halt nicht, aber man kann halt nicht irgendwie im Dunkeln nach irgendwas suchen, was man nicht kennt. Also, deswegen fängt man halt damit an und das ist halt das Beste, was wir machen können.
Absolut. Ja, das ist der eine Weg. Der andere ist, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, dass ich ja auch schon eine Folge über UFOs hatte bei mir, weil da gibt's ja auch mit Whistleblowern und, aber das, wie gesagt, das Fass lassen wir jetzt mal beiseite. Wissenschaftlich betrachtet ist das, was du gerade gesagt hast, einfach der beste Ansatz, den man da definitiv verfolgen kann.
Ja.
Und worüber ich noch gerne unbedingt mit dir sprechen wollen würde, weil wir auch über Quantenphysik und Alltag gesprochen haben. Ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, wie sehr Quanten unseren Alltag ja auch schon bestimmen. Also ja. Da sprechen wir nicht nur von Quantencomputern, von Handys. Das sind ja alles Dinge, die ohne Quanten überhaupt nicht funktionieren würden.
Ja, genau. Also gerade ist es ja, Quantencomputer sind ja gerade das große Ding. Ne? Also ja. Da reden ja gerade sehr viele Leute drüber, dass jetzt Quantencomputer erforscht werden und so. Ne? Ganz tolle Sache, finde ich spannend, berichte ich ja auch oft drüber. Und in dem Rahmen wird dann auch oft gesagt, wir sind halt gerade in der zweiten Quantenrevolution. Und ja, wann war denn die erste? Ne? Mhm. Und die erste war halt schon in der Zeit, als Quantenphysik entdeckt wurde. Also Quantenphysik wurde ja Anfang 1900 entdeckt.
Ich sagen, wir haben ja gerade, glaube ich, 100-Jähriges gehabt. Genau. 2025 war 100 Jahre Quantenphysik, glaube
genau.
ich.
Genau. Und dann so Mitte des 20. Jahrhunderts kamen halt schon sehr, sehr viele Technologien auf, die mit Hilfe von Quantenphysik funktionieren, aber ganz anders, als man das jetzt so von Quantencomputern und sowas kennt in Anführungsstrichen. Das ja. kennen ja jetzt auch nicht viele im Detail, ne? Aber da steckt halt einfach in sehr vielen Sachen drin. Sowas wie Laser, Atomuhren, Halbleiterchips, das heißt Computer. All diese Sachen benutzen schon Quantenphysik. Das heißt, nichts davon wäre möglich ohne Quantenphysik. Und das heißt, wir haben eigentlich Quantenphysik schon überall in unserem Alltag drin und viele wissen es halt einfach nicht, weil man sich irgendwie nicht darüber Gedanken macht. Auch so MRTs und sowas, ne? Ja. Das ist halt, alles funktioniert mit Quantenphysik. Das heißt, unser heutiger Alltag wäre ohne Quantenphysik überhaupt gar nicht denkbar. Oder wäre halt sehr, sehr anders, ja. als man ihn kennt. Also wie es halt so ein Leben im 19. Jahrhundert, ne?
Ja, absolut. Und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen versuchen, deutlicher zu machen. Also was können Quanten denn und was sind die Vorteile daran, was die Produkte, die Chips oder wie auch immer vorher nicht konnten?
Ja, also zum Beispiel, es gibt halt so verschiedene Eigenschaften von Quanten, die verschiedene Technologien ermöglichen. Ein Beispiel ist, wir haben in der Quantenphysik gelernt, dass sowas wie Atome und so die Bausteine von Materie verschiedene Stufen haben. Das heißt, ein Atom kann jetzt nicht beliebige Energiewerte annehmen, sondern die können ihre Energien nur so in Stufen ändern. Da kommt quasi auch dieses Quanten, das kommt von quantisiert, von stufenweise. Daher kommt das.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber jetzt, wo du es sagst.
Genau, also Quanten kommt so von Pakete und Pakete, Stufen, sowas in die Richtung. Das ist so einer der Kerne von, ein Kern der Quantenphysik. Und genau, im Atom ist halt so, die Atome können ihre Energie in Stufen verändern. Und dadurch können wir eine Sache machen, dass wir zum Beispiel die Elektronen von einem Atom auf eine höhere Stufe bringen, dann bleiben die da so für eine Weile und dann fallen die alle zusammen gleichzeitig wieder runter, wie in so einem Wasserfall, und das ist ein Laser.
Ah, okay.
Genau, und das ist halt eine Eigenschaft, die haben wir verstanden damals. Also nicht ich, sondern so Einstein und so die ganzen großen Forscher.
Vordenker, ja.
Genau, die haben das halt verstanden und die konnten daraus dann halt Laser bauen, das war 1960 rum. Und Laser stecken ja in super vielen Sachen drin heutzutage, ne?
Ja, jetzt die Artemis 2, die Mondmission, die haben ja gerade auch über Laser kommuniziert, haben da die ersten Tests gemacht.
Ja, genau.
Haben, glaube ich, die Bilder, die sie gemacht haben, unter anderem über Laser wieder zur Erde zurückgeschickt.
Ja, und sowas wie Atomuhren halt auch, ne? Dass man diese Stufen im Atom hat, dann können die Elektronen so hin und her springen und dann kommt dabei Strahlung raus. Und diese Strahlung hat eine sehr, sehr feste Frequenz. Und das ist wie so ein extrem exaktes Pendel für eine Uhr.
Ah, ja.
Und so funktionieren Atomuhren. Und das ist halt auch Quantenphysik. Genau diese Stufen, die man dabei hat, die man dann verstanden hat.
Und vor allem, was ich jetzt verstanden habe, nach dieser guten Dreiviertelstunde, die wir jetzt schon quatschen hier mit dir, dass da auch noch Luft nach oben ist und da wahrscheinlich noch eine ganze Menge auf uns zukommt mit Quanten, ne? Weil das einfach wahnsinnig viel eröffnet an Möglichkeiten.
Ja, genau. Also das ist ja so das Hot Topic gerade auch so in meinem Bereich, sind halt Quantentechnologie und Quantencomputer. Und da geht man quasi nochmal so einen Schritt weiter. Also ich erkläre das immer ganz gern so, dass man halt damals, so im 20. Jahrhundert, hat man halt Quantenphysik verstanden. Man konnte das dann irgendwie so nutzen. Das heißt, wir haben Atome, wir haben die Struktur von Atomen verstanden und haben sie dann ausgenutzt, um Laser und Atomuhren und sowas zu bauen. Heute sind wir so weit, dass wir Atome nicht nur verstehen, sondern kontrollieren können. Das heißt, wir können sie quasi nach unserem Willen formen und beeinflussen und kontrollieren und daraus nochmal bessere Technologie bauen. Und das Paradebeispiel dafür ist der Quantencomputer. Der funktioniert ganz grob umrissen halt so. In normalen Computern hat man halt Bits, das sind die Schalter, Nullen und Einsen. Hat man bestimmt schon mal gehört. Und im Quantencomputer ist es so, ich baue meine Bits aus Quantenteilchen, aus sowas wie Atomen zum Beispiel oder aus Lichtteilchen oder aus winzigen Chips. Und da habe ich auch Nullen und Einsen. Aber, weil wir schon drüber gesprochen haben, Atome oder Quantenteilchen können halt zwei Sachen gleichzeitig. Mhm. Die können also 0 und 1 gleichzeitig sein. Und das heißt, dadurch habe ich halt extrem viel mehr Optionen, mit wenigen Qubits sehr, sehr viele Sachen zu machen. Das exakt gesagt ist es, das ist exponentielle Skalierung. Das heißt, ich kann mit relativ wenigen Qubits Sachen simulieren, für die ich exponentiell mehr klassische Bits brauchen würde. Mhm. Was halt heißt, dass man mit Quantencomputern Sachen lösen kann, die man halt heute selbst mit Supercomputern nicht machen kann.
Ja,
so ein Paradebeispiel ist so Knacken von Verschlüsselung. Mhm. Also die heutige Verschlüsselung, die wir haben, ist ziemlich sicher, weil sie auf mathematischen Problemen basiert, die für unseren heutigen Computer einfach extrem schwer zu lösen sind. Quantencomputer können das aber sehr, sehr gut. Was bedeutet, wenn Quantencomputer erstmal leistungsfähig genug sind, können sie unsere heutige Verschlüsselung in kürzester Zeit knacken. Das ist ein Problem. Mhm. Das Gute ist, heutzutage sind Quantencomputer noch nicht leistungsfähig genug. Also das muss man auch klar dazu sagen. Heute können Quantencomputer noch gar nichts. Nichts Relevantes. Und irgendwann wird es aber soweit sein. Ziemlich sicher. Also so 5 bis 10 Jahre ungefähr ist so die allgemeine Schätzung, wird es dauern, bis wir Quantencomputer haben, die wirklich so mächtig sind, dass sie sinnvolle Sachen machen können. Nicht nur schlechte Sachen, auch sehr, sehr viel gute Sachen.
Ja, wahnsinnig spannend. Ich bin unglaublich gespannt darauf, was da noch alles passieren wird. Was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, dass du gleichzeitig hier und am Bahnhof bist, ja, um deinen Zug noch zu bekommen. Das muss ich euch auch einfach noch ganz kurz erzählen, weil ich das so unglaublich toll finde, dass Sabrina hier ist. Weil du kommst aus Hamburg gerade, du hattest da selber einen Termin, fährst jetzt auch heute noch wieder nach Berlin zurück und, genau, hast dich zwischendurch einfach in den Zug gesetzt, mal eine Stunde hin und eine Stunde zurück nach Neumünster, um dich hier hinzulegen. Das finde ich unglaublich toll von dir.
Ja, aber ich fand es schön. Also ich muss sagen, ist es ja schon was Besonderes und es freut mich, dass ich diesen, es ist ja ein kleiner Umweg, muss man ja dazu sagen. Ich bin ja nicht den ganzen Weg aus Berlin jetzt extra deswegen hergekommen. Ich war ja sowieso in Hamburg, das heißt, es war ja nicht so weit.
Bescheiden ist sie auch noch.
Ja, aber es ist halt schon was Besonderes, jetzt hier so mal über Quantenphysik zu reden. Das hatte ich so auch noch nicht und es ist auf jeden Fall schöner, als wenn ich jetzt per Zoom dazu geschaltet gewesen wäre. Also danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du sie angenommen hast, ja, und dass du auch gesagt hast, du findest das Format so charmant. Es ist natürlich, ja, ich meine, am Ende des Tages, klar ist das hier irgendwie ein Setting und eine Kulisse, aber natürlich auch aus einem ernsten Grund heraus sozusagen, ja, weil das einfach ja für hunderttausende Menschen in Deutschland einfach bittere Realität und ja auch Alltag ist, einfach so die ganze Zeit zu liegen. Aber umso schöner finde ich es, dass du das Projekt einfach damit unterstützt.
Ja, freut mich, wenn ich helfen kann.
Auf jeden Fall. So, und wir sind noch nicht ganz am Ende. Alle, die gucken und hören, ihr wisst, was jetzt kommt, denn jeder, der sich hier hinlegt, bekommt ja noch ein kleines Erinnerungsgeschenk.
Ah, das hatte ich ja in meiner Recherche tatsächlich übersehen.
Okay, das hast du übersehen?
Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt eine Überraschungsmoment.
Das heißt, du weißt nicht,
was kommt? Nein, ich weiß nicht, was kommt.
Oh, mal wieder. Ich habe mal wieder die Freude, jemanden ein bisschen zu überraschen. Ich habe ja überlegt, was ich Menschen als Erinnerung mitgeben könnte an diese Podcast-Aufzeichnung. Ja. Und ich fand Präsentkörbe so abgedroschen irgendwie.
Ja.
Und habe gedacht, da nehme ich doch was, wofür ich eine eigene Begeisterung habe. Nämlich eben ja meine Begeisterung für Astronomie. Und vor allem sind es ja alles Unikate, die auch für mich einfach immer wieder verdeutlichen, dass wir einfach Teil von etwas sehr Großem sind. Und das passt mit der Quantenphysik ja auch sehr gut. Deswegen bekommt jeder Gast, jede Gästin von mir einen eigenen Meteoriten.
Oh mein Gott.
Geschenkt.
Das ist mega cool. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
4,5 Milliarden Jahre, meine Güte.
Der hat schon ein bisschen was zu erzählen und hinter sich, ne?
Ja. Dankeschön. Da freue ich mich ja, dass ich die Folgen nicht bis zum Ende geguckt habe.
In diesem Fall lasse ich dir das mal durchgehen.
Ja, dass ich jetzt die schöne Überraschung hatte.
Ja, sehr gerne. Ich habe so gedacht, auch gerade du als Wissenschaftlerin, auch mit, ja, großen Kontexten, kannst dich dafür vielleicht auch begeistern.
Auf jeden Fall. Mega cool. So, vielen, ne, Dank.
Ja, sehr, sehr gerne.
Das freut mich.
Ich freue mich, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für alles, was du uns näher und auch beigebracht hast.
Ja,
ich bin gespannt. Mich. Mein großer Wunsch vor der Folge war so, dass am Ende der Episode vielleicht einige dabei sind von euch, die sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich freiwillig mal eine Stunde über Quantenphysik,
ja,
zuhöre. Aber ich glaube, dass wir, zumindest wie ich mich jetzt mit dir hier gefühlt habe, auch in der Folge, dass wir da gute Chancen haben.
Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Je mehr Leute ich hier für Quantenphysik begeistern kann, desto besser.
Machen wir auf jeden Fall noch eine zweite, dritte Folge irgendwann. Ich, ja, hätte noch so viele Fragen an dich gehabt, aber
Ja, ich meine, muss auch sagen, Quantenphysik komplett in einer Stunde ist auch schon sehr herausfordernd. Ne? Also ich habe ein paar Minuten länger gebraucht, als ich es gelernt habe.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht umsonst hängen da ganze Studiengänge und Promotionen dran und so weiter. Ja. Also insofern, finde ich, sind wir aber schon mit dir ein ganzes Stück weitergekommen.
Ja, das hoffe ich.
Ich finde, das war alles sehr verständlich. Ihr schreibt gerne in die Kommentare auf, wenn ihr Fragen habt. Ich verlinke natürlich auch alles, was ich von Sabrina habe, in der Beschreibung. Falls ihr auch mal, keine Ahnung, Film drehen wollt, Science Fiction, oder wisst ihr ja, wen ihr am besten vorfragt.
Ja, Marvel, also ne, Ant-Man 4, 5, ich weiß nicht, wie der Teil jetzt kommt, ruft mich an, ich helfe gern.
Das ist eure Ansprechpartnerin, genau. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr auch aus dieser Folge was mitgenommen habt, dass ich es wieder mal hoffentlich geschafft habe, euch ein bisschen neugierig auf ein Thema zu machen, dass ihr auch Spaß gehabt habt, euch unterhalten und informiert gefühlt habt. Und auch ihr könnt das Projekt, das wisst ihr, natürlich auch weiterhin unterstützen, indem ihr die Folgen liked, teilt, den Kanal abonniert, einfach mal eine Folge in WhatsApp-Status setzen oder so, damit einfach noch mehr Leute sich mit den Themen beschäftigen und wir auch MECFS einfach weiter in die Öffentlichkeit bekommen. Das wäre richtig toll. Und natürlich, klar, am Ende wie immer auch der Hinweis, dass ihr dieses Projekt auch finanziell ein bisschen unterstützen könnt, damit ich das hier alles machen kann. Ich habe einen Link für eine PayPal-Kaffeekasse in die Beschreibung gepackt. Ihr könnt bei YouTube Kanalmitglieder werden. An alle, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr seid, bleibt gesund, falls ihr betroffen sein solltet. Hoffe, ich habt ihr einen stabilen Tag. Und ansonsten freue ich mich wie immer auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.